Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt ist schon häufiger mal durch einige Initiativen angesprochen und ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt worden. Ihre Recherchen haben jetzt eine vergleichsweise große Beachtung auch erfahren, so wie ich das wahrnehme. Was war denn da so die Initialzündung, die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt genauer sich zu betrachten?
Also auf die Idee sind wir tatsächlich durch einen Einzelfall gekommen, quasi durch einen Kollegen von uns aus München, der als Softwareentwickler arbeitet, und der kommt ursprünglich aus Frankreich. Sein Name kommt so aus dem nordafrikanischen Bereich und der hatte extreme Probleme, in München eine Wohnung zu finden. Dann kam er auf die Idee, sich als italienische Frau auszugeben, und auf einmal hat es geklappt. Und das Ganze hat er dann mehrmals wiederholt. Er hat auch ein kleines Programm geschrieben, das es automatisiert hat. Und wir fanden die Idee eben so toll. Wir sahen einfach auch die Dringlichkeit des Problems und wir haben dann entschieden, das mit einer fundierten Methodik zu untermauern und im größeren Maßstab durchzuführen.
Unter dem Stichwort Hanna und Ismael haben Sie Ihre Recherchen zur Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt veröffentlicht. Für die, die es jetzt vielleicht nicht gelesen haben, sich genauer damit beschäftigt haben, was ist das für eine Recherche?
Also Hanna und Ismael sind zwei von unseren fiktiven Testpersonen. Wir haben Testpersonen mit 5 unterschiedlichen Nationalitäten sozusagen erfunden. Die waren deutsch, türkisch, italienisch, polnisch und ein Name hat auf einen arabischen Hintergrund schließen lassen. Und mit diesen Testpersonen haben wir uns in diesem automatisierten Verfahren um Mietwohnungen beworben, und zwar in 10 großen deutschen Städten. Und ja, dann haben wir einfach geguckt, welche Antworten kriegen wir und wer von diesen Testpersonen hat eigentlich die besten Chancen, eine Wohnung zu bekommen.
Und was ist denn da rausgekommen und was für Städte betrifft es überhaupt, die Sie da untersucht haben?
Also das Ergebnis quer über alle Städte ist recht eindeutig, nämlich dass die Personen mit dem türkischen und dem arabischen Namen sehr stark diskriminiert werden. In jedem 4. Fall, in dem der deutsche Bewerber eingeladen wurde, wurden türkische oder arabische Bewerber übergangen. Zu den Städten kann ich sagen, also wir haben es in 10 großen deutschen Städten durchgeführt. Für Sie interessant dürfte sein, dass Magdeburg und Leipzig auch Teil der Untersuchung waren. Und auch in Magdeburg und Leipzig haben wir eine Diskriminierung festgestellt. Allerdings, ja, in Magdeburg und Leipzig waren die Chancen von unseren Testpersonen aus dem mit ausländischem Hintergrund ja ein bisschen besser als zum Beispiel in München oder Frankfurt.
Liegt sicherlich daran, dass der Markt in München und Frankfurt ein bisschen angespannter ist als jetzt vielleicht in Leipzig oder schließe ich das falsch?
Doch, genau. Also das, so die Ursache dafür sehen wir natürlich nicht in den Daten. Die Daten zeigen einfach nur das blanke Ergebnis sozusagen. Aber der Verdacht liegt natürlich nahe, dass da ein Zusammenhang einerseits mit dem angespannten Mietmarkt besteht. Wir haben allerdings noch eine andere interessante Sache gesehen. In München und in Frankfurt ist der Anteil der privaten Vermieter ziemlich hoch. In Magdeburg und Leipzig dagegen relativ niedrig. Also da werden Wohnungen überwiegend durch zum Beispiel Makler oder Hausverwaltungen oder Wohnungsgenossenschaften angeboten. Und die diskriminieren eben weniger stark als Privatpersonen.
Es gibt da Ansätze, solchen Diskriminierungen zu begegnen. Es gibt beispielsweise in München einen Verein, Münchner Freiwillige, Wir helfen e.V. Die sprechen direkt mit Vermietern, um den Diskriminierungen gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund so ein bisschen auch zu begegnen. Und sie initiieren da auch Wohngemeinschaften, Gespräche, auch mit Menschen, die sozial und finanziell schlechter gestellt sind, sind dann auch Teil so einer Hilfe. Und dieser Verein, der vermietet auch selbst, beziehungsweise er mietet quasi Wohnungen, um sie dann selbst unterzuvermieten. Damit nehmen Sie dann aber den Staat so ein bisschen aus der Verantwortung. Diese Hilfe ist wirklich sehr notwendig, aber trotzdem ist natürlich hier jemand anders in der Verantwortung, nämlich weiter oben. Wie positionieren Sie sich denn zu solchen Aktionen?
Also solche Aktionen sind natürlich extrem wichtig, einfach natürlich, weil sie direkt Betroffenen helfen. Allerdings gibt es natürlich noch viel mehr Betroffene, die sich eben nicht von solchen Organisationen helfen lassen. Also wir wissen ja überhaupt nicht, wie groß die Zahl derjenigen ist, die diskriminiert werden, weil es einfach so schwer nachzuweisen ist. Ich glaube auch, dass eine gesetzliche Lösung vielleicht nur so ein Teil der Lösung sein kann. Es gibt ja schon ein Antidiskriminierungsgesetz bzw. ein Gleichbehandlungsgesetz. Das sagt ja ganz klar, eine Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft ist verboten. Nur muss ich das halt auch in jedem konkreten Fall dann nachweisen und da muss ich dann auch vor Gericht gehen. Und das ist natürlich ein Schritt, den Betroffene eher selten machen. Was ich vielleicht wichtiger fände, ist, dass man mal an große Wohnungsunternehmen rangeht und den klar macht, beziehungsweise den Mitarbeitern klar macht, dass eine Diskriminierung verboten ist, dass denen genau erklärt wird, was Diskriminierung eigentlich bedeutet und dass da vielleicht auch sozusagen eine Selbstverpflichtung von diesen Unternehmen eingeführt wird, dass sie sagen, ja, wir führen vielleicht Quoten ein oder wir schulen unsere Mitarbeiter oder im mindesten Fall, wir sensibilisieren sie zumindest für das Thema.
Haben Sie da noch weitere Maßnahmen oder konkrete Vorschläge, wie man dann solchen Diskriminierungen noch begegnen kann?
Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit eines anonymisierten Bewerbungsverfahrens zum Beispiel. In den USA ist es ja bei Bewerbungen um Jobs, wird es schon lange so eingesetzt. Jetzt sind natürlich Wohnungsbewerbungen nochmal sowas anderes, weil irgendwann muss ich natürlich sowieso dem Vermieter gegenüberstehen. Da könnte man jetzt natürlich sagen, ein anonymisiertes Verfahren bringt nichts, weil früher oder später steht man ja sowieso dem Vermieter gegenüber. Ich sehe das allerdings ein bisschen anders, weil in unserem Experiment hat die Diskriminierung nur aufgrund des Namens stattgefunden. Das heißt, unsere Testpersonen, die übrigens alle perfektes Deutsch geschrieben haben, hätten überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, dem Vermieter gegenüberzutreten und ihn persönlich von sich zu überzeugen. Und mit einem anonymisierten Verfahren könnte man dem natürlich entgegentreten und sagen, ich behandle erstmal alle Bewerber gleich und erst im direkten Kontakt sehe ich dann quasi, wer wirklich vor mir steht. Und dann hat er aber auch die Möglichkeit, mich wirklich von sich zu überzeugen.
Was versprechen Sie sich denn von so einer Recherche, die auch so eine große öffentliche Aufmerksamkeit bekommt und ja bekommen hat? Welche Reaktionen erhoffen Sie sich da vielleicht auch von solchen Recherchen und von so einer Aufmerksamkeit?
Also mittelfristig oder langfristig erhoffen wir uns natürlich, dass da einfach konkret was geändert wird. Es gibt ja auch diverse Verbände, wie zum Beispiel Haus und Grund oder den Mieterbund, die eine sehr große Anzahl an Mitgliedern haben, die da vielleicht Aufklärung beitragen können. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht Gesetze zu verschärfen an gewissen Stellen. Ich glaube allerdings, was vielleicht den direktesten Effekt haben könnte, ist erstmal eine Diskussion in Gang zu bringen. Und soweit ich das sehe, sind wir vielleicht sogar schon auf dem Weg dazu, dass man vielleicht als Vermieter einfach nochmal drüber nachdenkt, wie man handelt. Vielleicht macht man es auch unbewusst. Also wir sagen nicht, dass es wirklich überall rassistische Diskriminierung ist. Ich glaube, viel passiert einfach auch unterbewusst, weil man gewisse Vorurteile hat, weil Vorurteile im Raum stehen. Und die könnte man jetzt mal hinterfragen.